Ja, liebe Gemeinde, ich möchte mit uns am Anfang noch gemeinsam beten. Danke, Gott, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du mit deinem Licht in unsere Leben strahlst, dass wir wie die zarten Blumen uns entfalten dürfen vor deinem Licht. Und wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest für das, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Eine Freundin von mir hat mir mal ins Poesiealbum geschrieben, das Glück ist wie ein Omnibus, auf den man lange warten muss. Kommt er dann zu guter Letzt, ruft der Schaffner schon besetzt. Das ist schon interessant. Wenn wir auch noch so lange auf Glück warten oder sogar für unser Glück kämpfen, das Glück kann trotzdem wie so ein Omnibus sein, der einfach an uns vorbeifährt, schon besetzt. Jeder Mensch, behaupte ich, trägt in sich diese Sehnsucht nach einem glücklichen Leben, nach Segen. So lautet ja unser Thema heute, Sehnsucht nach Segen. Die Frage ist, wann ist mein Leben denn ein gesegnetes Leben? Was braucht es dazu? Heute geht es um Jakob, wie wir ja schon gehört haben. Jakobs höchstes Ziel war es, von Anfang an ein gesegnetes Leben zu haben. Er kannte sich auch bestens aus, was man alles anstellen muss, dass es einem im Leben gut geht. Dazu schauen wir uns erstmal kurz drei Szenen und Einblicke von seinem Leben an, bevor wir zum Predigttext kommen. Zur ersten Szene. Als sein Vater Isaac alt ist, will er Jakobs älteren Zwillingsbruder Esau den Erstgeburtssegen zusprechen, aber Jakob, schlau wie er ist, verkleidet sich als sein älterer Bruder und es gelingt ihm tatsächlich so, dass er den Segen bekommt. Zweiter Einblick. Jakob lebt weit weg inzwischen von seiner Heimat, nämlich bei seinen Verwandten in Haran. Er musste vor seinem Bruder Esau fliehen, weil Esau wollte sich an seinem Bruder rächen und ihn umbringen dafür, dass Jakob ihn um den Segen gebracht hat. Auch hier in Haran bei seinen Verwandten ist Jakob darauf aus, dass es ihm gut geht. Er heiratet, bekommt Kinder und durch verschiedene Tricks schafft er es, schlau wie er ist, dass seine Viehherden immer größer werden. Und eine dritte Szene aus seinem Leben, jetzt wohnt er schon 20 Jahre bei seinen Verwandten und da sagt Gott zu ihm, geh zurück in deine Heimat, ich werde mit dir sein. Eine klare Ansage, geh zurück, eine klare Zusage, ich werde mit dir sein, ich bin dabei. Da würde ich sagen, okay Jakob, du hast diese Zusage, verabschiede dich von deinen Verwandten und geh. Aber Jakob ist darauf aus, dass auch wirklich alles gut geht. Schlau wie er ist, bespricht er sich mit seinen beiden Frauen und flieht heimlich. Inklusive 16-köpfiger Familie, Sklaven, riesigen Viehherden, wie auch immer er das unbemerkt angestellt hat. Später stellt sich raus, dass sein Onkel Laban gar nichts dagegen gehabt hätte, wenn er gesagt hätte, ich möchte jetzt zurückgehen in meine Heimat. An diesen Beispielen sehen wir, dass Jakob die besten Tricks und Mittel kennt, dass es ihm in seinem Leben gut geht. Das ist sein höchstes Ziel, dafür kämpft er. Im Zweifel geht er auch krumme Wege, im Betrügen kennt er sich gut aus. Sein Name ist Programm. Jakob bedeutet der Betrüger. So wie vorneweg, wir nähern uns unserem Bibeltext. Jakob ist jetzt auf dem Weg nach Hause, zurück in seine Heimat. Es ist nicht mehr weit, bis er ankommen wird. Um sich schon mal anzukündigen, schickt der Boten voraus, die seinem Bruder Esau Bescheid geben sollen. Die Boten kommen zurück und berichten Jakob, Esau kommt dir auch schon entgegen und er hat 400 Männer bei sich. Jakob erschrickt und bekommt richtig Angst. Das hört sich gar nicht gut an. Sein Bruder Esau wollte ihn doch umbringen. Und jetzt kommt er mit 400 Männern. Hilfe! Jakob unternimmt jetzt alles, dass diese Begegnung mit Esau gut geht. Also, er teilt alles auf, was er dabei hat, in zwei Lager, seinen ganzen Besitz, seine Familie, damit, wenn Esau das eine Lager angreift, das andere noch verschont bleibt. Dann stellt er mehrere Herden aus seinen Tieren zusammen und schickt die schon mal voraus mit seinen Knechten als Geschenke für Esau, in der Hoffnung, dass er damit seinen Bruder irgendwie gnädig, gütig stimmen kann. Jakob hat Angst um sich selbst. Von den Geschenken, die er vor sich her schickt, verspricht er sich Sicherheit. Was schicken wir gerne vor uns her? Von was versprechen wir uns Sicherheit? Vielleicht vom Geld? Versicherungen abschließen, lieber ein bisschen mehr Geld zur Seite legen, weil dann bin ich auf Nummer sicher. Wenn ich krank werden sollte, wenn der Sturm mir heute das Dach abdeckt, dann ist es alles nicht so schlimm. Dann kann ich mich entspannt zurücklehnen, weil ich habe ja noch Geld. Das Geld ist meine Sicherheit. Vielleicht aber auch mein ständiges Lächeln, weil ich Angst davor habe, dass andere erfahren, wie es eigentlich wirklich um mich steht. Was schicke ich vor mir her? Jakob schickt das Geschenk vor sich her. Und er übernachtet in jener Nacht im Lager, so heißt es in der Bibel. Und was in dieser Nacht dann geschieht, ist entscheidend für alles, was danach kommt. Dazu lese ich aus 1. Mose 32 die Verse 23 bis 33. Und er, also Jakob, stand in jener Nacht auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog über die Furt des Jabbok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und führte hinüber, was er hatte. Und Jakob blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte: Ich lasse dich nicht los, sei denn du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm: Was ist denn dein Name? Er sagte: Jakob. Da sprach er: Nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte: Teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte: Warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Phnuel vorüberkam, und er hinkte an seiner Hüfte. Darum essen die Söhne Israel bis zum heutigen Tag nicht den Hüftmuskel, der über dem Hüftgelenk ist, weil er das Hüftgelenk Jakobs, den Hüftmuskel, berührt hat. Jakob bringt in der Nacht seine Familie und seinen Besitz über den Fluss. Warum, sagt uns der Bibeltext nicht, aber er sagt uns: Jakob bleibt alleine zurück. Durch den Fluss getrennt von seiner Familie und von allem, was er dabei hat, steht er da allein im Dunkeln. Und er beginnt zu realisieren: Ich dachte, ich hätte alles in der Hand. Aber von wegen, meine eigene Schuld droht mich einzuholen. Durch Betrug habe ich mir damals den Segen erschlichen. Und jetzt will mich mein Bruder umbringen. Ich habe nicht in der Hand, was morgen auf mich zukommt. Ich glaube, wir sind manchmal ganz gut da drin, unser Leben zu planen und unser Leben in die Hand zu nehmen. Aber was ist, wenn unsere Pläne und unsere Sicherheiten sich in Luft auflösen? Was ist, wenn das Geld an Wert verliert? Was, wenn wir krank werden oder an irgendwelche anderen Grenzen kommen und nicht mehr weiter wissen? Stehen wir dann im Dunkeln und ganz alleine? Jakob steht alleine in der Dunkelheit. Aber er bleibt nicht alleine. Noch im selben Vers heißt es: Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Also die ganze Nacht hindurch. Wer ist denn dieser Mann? Es wird sich noch herausstellen. Gott selbst ist dieser Mann, ist in diesem Mann. Das merkt Jakob spätestens an der Stelle, als er den Mann nach seinem Namen fragt. Da bekommt er eine Gegenfrage zur Antwort: Warum fragst du denn nach meinem Namen? Gott lässt sich nicht mit einem einzigen Namensbegriff greifen. Er ist unbegreiflich. Wir können Gott nicht greifen. Und trotz seiner Größe lässt er uns nicht allein im Dunkeln stehen. Er lässt Jakob da nicht stehen, sondern er ringt mit ihm. Es ist ein Kampf um Leben und Tod. Gott will Jakob zu verstehen geben: Jakob, Hör auf, alleine zu kämpfen. Wenn du auf deine eigene Kraft vertraust, wird die Begegnung mit Esau schiefgehen morgen. Versteh doch, dass ich der Einzige bin, der dein Leben retten und dich sicher in der Hand halten kann. Gott ringt um Jakobs Leben, um seine Seele. Was ist das Problem von Jakob? Jakob will sein eigener Chef sein und sein Leben selbst im Griff haben. So war es von Anfang an und so ist es immer noch. Wenn wir nämlich daran denken, haben wir auch vorhin kurz gehört, wie das war, als damals Jakob vor Esau geflohen ist. Da ist ihm unterwegs in der Nacht im Traum Gott begegnet und hat ihm seinen Segen versprochen. Versprochen, dass er viele Nachkommen haben wird, dass er ihn behüten wird und so weiter. Und daraufhin hat Jakob dieses Gelübde abgelegt. Okay, wenn Gott sich tatsächlich an seine Versprechen hält und alles einhält, was er mir versprochen hat, dann soll er mir zum Gott sein. Also, wenn Gott macht, was er gesagt hat, dann ist er mein Gott, okay. Wenn nicht, dann nicht. Ja, von Gottes Segen profitieren finde ich gut, aber letztlich entscheiden, wer mein Gott ist, das mache immer noch ich. Ich will mein Leben im Griff haben. Aber das wird letztlich böse enden. Deshalb ringt Gott mit Jakob. Vers 26 heißt es, und als er, also Gott, sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Warum kann Gott Jakob nicht überwältigen? Jakob kämpft offensichtlich mit irgendwelchen Waffen, gegen die Gott nicht ankommt. Was sind das für Waffen? Jakob, der realisiert hat, ich habe das nicht in der Hand, was da morgen auf mich zukommt, greift zu der Waffe, die Gott ihm selbst in die Hand gegeben hat, nämlich zu den Zusagen, die Gott ihm gemacht hat. Diese Zusagen schleudert er Gott entgegen. Gott, du hast doch gesagt, dass du mich segnest, dass du mich zurückbringst in meine Heimat, dass du mich nicht verlässt. Ja, Jakob hat Angst, den Segen zu verlieren. Seine Vergangenheit ist nicht gerade die vorbildlichste. Er kann Gott kein tolles Leben vorweisen. In diesem Kampf wird klar, Gott kann sich nicht gegen das durchsetzen, was er Jakob selbst zugesagt hat. Er wird mit seinen eigenen Worten geschlagen. Auch wenn wir so wie Jakob nichts in der Hand haben, uns völlig hilflos fühlen, gibt es doch eine Sache, die wir haben. Das sind Gottes Zusagen. Wir haben sie allein dadurch, dass Gott sie uns selbst durch Jesus in die Hand gegeben hat. Ja, durch Jesus und den Glauben an ihn haben wir die Zusage, ich will dich nicht aufgeben und will dich nicht verlassen. So heißt es zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 5. Und diese Zusagen dürfen wir Gott entgegenhalten und ihn erinnern, Gott, du hast gesagt, dass du mich nicht verlässt. Also verlass mich nicht. Und Gott steht treu zu seinen Zusagen, weil es seine Treue ist. Jetzt wird Jakobs Hüftgelenk verrenkt. Was hat das zu bedeuten? Es gibt ja diesen blöden Spruch, wer nicht hören will, muss fühlen. Interessant ist hier, dass Gott, das hier nicht steht, Gott schlägt Jakob. Es geht hier nicht um böswilliges Schlagen. Hier steht, der Mann berührt seine Hüfte. Und dann wird die Hüfte verrenkt. Jakob erfährt im eigenen Körper hier, dass er sein Leben nicht selbst in der Hand hat. Und das ist so eine grundlegend wichtig, dass wir das als Menschen erkennen, dass wir unser Leben nicht selbst in der Hand haben. Wo wir grenzenlos werden, werden wir gottlos. Wir tun so, als ob wir mit dem Leben umgehen könnten, wie wir wollten. Und damit schaden wir letztlich dem Leben, wenn wir nicht mehr danach fragen, was Gott eigentlich möchte. Mal ein Beispiel. Ja, wir manipulieren Pflanzen, spielen mit Gentechnik, fügen irgendwie Lebensmitteln billige Stoffe hinzu, nur um sie teurer verkaufen zu können. Ich habe mal gehört, dass zum Teil Ketchup Laktose hinzugefügt wird, weil Laktose ein billiges Auffüllmittel ist. Und nicht zuletzt sind das wahrscheinlich Gründe dafür, dass in den letzten Jahren immer mehr Lebensmittelallergien zunehmen. Laut Statistik entwickelt jeder dritte Deutsche inzwischen im Lauf seines Lebens eine Allergie. Wo der Mensch selbst über sein Leben verfügen will, statt dass er nach Gott fragt, macht er sein Leben und das Leben anderer kaputt. Jakob ist jetzt körperlich eingeschränkt. So eine körperliche Einschränkung führt uns vor Augen, dass wir nicht über unser Leben verfügen. Das ist gut, wie schon gesagt. Aber an der Stelle möchte ich einen Irrtum aus dem Weg räumen. Manchmal denken wir dann, wir wären jetzt in der Lage, um darüber zu urteilen, wenn jemand krank ist, nach dem Motto, derjenige ist krank, weil Gott ihm gerade was beibringen will. Das können wir diesem Text absolut nicht entnehmen. Das Einzige ist das körperliche Einschränkung. Also das Einzige, was ich hier drin sehe, ist, dass körperliche Einschränkung uns an unser Begrenztsein erinnert. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Er aber sagte, ich lasse dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Jakob will um jeden Preis gesegnet werden. Da gibt er sich nicht geschlagen, trotz der furchtbaren Schmerzen, die er jetzt vermutlich hat. Warum lässt er Gott nicht los? Er weiß, wenn es noch irgendwo was zu holen gibt, dann bei Gott. Das war schon immer sein Lebensmotto, dass die Dinge gut gehen sollen und das soll sie jetzt auch. Dazu will er den Segen. Sein Problem ist nach wie vor, er ist immer noch der Alte, er ist immer noch Jakob, der Betrüger, der sein eigener Chef im Leben sein möchte. Und einen, der sein Leben selbst im Griff haben will, kann Gott nicht segnen. In Jeremia 17 heißt es, verflucht ist der Mensch, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Was ist unsere Stütze? Worauf vertrauen wir im tiefsten? Jakob hat mehr auf sich selbst vertraut als auf Gott. Geht es nicht darum, dass wir grundsätzlich Menschen nicht vertrauen dürfen, sondern es geht darum, wir dürfen von uns selbst und auch von anderen Menschen nicht erwarten, dass sie uns im Letzten absichern könnten. Verflucht ist der Mensch, der das tut. Das ist so, wie wenn ich mich beim Klettern an mir selbst sichern wollen würde. Also mein Sicherungsseil an mir selber festmache, statt es irgendwie am Felsen zu befestigen. Wenn ich dann falle ich in die Tiefe. Das Geheimnis ist, gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Der Herr ist nämlich ein sicherer Fels. Das heißt, in den Bereichen unseres Lebens, in denen wir mehr auf unsere Kraft als auf Gott vertrauen, da kann uns Gott nicht segnen, weil wir unser Herz von ihm abgewandt haben. Deshalb braucht es da eine Verwandlung, dass wir unser Herz wieder Gott zuwenden. Offensichtlich kann Jakob das nicht von alleine. Gott muss nachhelfen. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Vers 28. Er sagte, Jakob. Mit dieser Frage wird Jakob der Spiegel vorgehalten. Jakob muss sich jetzt selbst anschauen. Manche Leute machen sich ja so einen Kleber an den Spiegel, auf dem steht, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Bei Jakob steht nicht, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Da steht, ich bin Jakob, der Betrüger. Das ist ganz schön hart. Ich bin der, sein Leben lang für sich selbst gekämpft hat, der schon auf krumme Wege gegangen ist, der selbst bestimmen wollte und dachte, er sei darin frei, aber von wegen. Er ist jetzt in seiner Angst um sich selbst gefangen. Das muss er ehrlich vor Gott benennen. Sind wir ehrlich vor Gott? Oder meiden wir auch manche Bereiche mit Gott zu besprechen oder machen wir uns manchmal vielleicht selbst was vor? Wenn Gott uns jedenfalls segnen soll, müssen wir die Masken fallen lassen. Da sprach er, nicht mehr Jakob, soll dein Name heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast sie überwältigt. Jakob bekommt einen neuen Namen. Nicht mehr der Betrüger, sondern Israel soll er heißen. Israel heißt Gottes Kämpfer. Er soll also nicht mehr der sein, der alleine kämpft, sondern mit Gott. Nicht mehr der sein, der in ständiger Sorge um sich selbst kämpft, sondern der frei ist, für Gottes Angelegenheiten zu kämpfen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das andere alles zufallen, sagt Jesus in Matthäus 6. Macht euch nicht ständig Sorgen um euer Leben. Vielleicht sagen wir, ja, aber ich muss mich doch um mein Leben kümmern und manchmal muss ich eben auch um mein Leben kämpfen. Kümmern? Ja. Kämpfen? Nein. Ja, es ist unsere Aufgabe, dass wir unser Leben gestalten. Und manchmal kann es sich anfühlen wie ein Kampf. Aber den Kampf um unser Leben müssen wir nicht mehr kämpfen. Wenn wir an Jesus glauben, ist dieser Kampf doch schon entschieden. Jesus hat ihn schon gekämpft. Er hat ihn für uns gekämpft. Am Kreuz, bis zum bitteren Ende, bis in den Tod. Er hat auf sich genommen, was uns hätte treffen müssen. Und deshalb kann er jetzt zu Jakob sagen und auch zu uns, du sollst Gottes Kämpfer sein, nicht der Kämpfer um dein eigenes Leben. In Vers 30 heißt es schließlich, und er segnete ihn dort. Jetzt kann Gott Jakob segnen, weil er ihn nicht mehr segnet als den Betrüger, sondern als den, der ein neuer Mensch ist, ein Kämpfer Gottes. Und wie man dann in Kapitel 33 lesen kann, kann Jakob jetzt seinem Bruder Esau ganz anders begegnen. Nicht mehr als der, der auf seine eigene Kraft vertraut, sondern auf Gott. Denn er weiß, Vers 31, meine Seele ist gerettet worden. Und zwar nicht von mir selbst, sondern von Gott alleine. Dass er beim Laufen hinkt, erinnert ihn daran. Vers 32, und er hinkte an seiner Hüfte. Ja, wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir mit Jesus den Sieg und egal, was auf uns zukommt, es kann uns im Letzten nichts mehr anhaben. Halleluja. Abschließend die Frage, was braucht es denn zu einem gesegneten Leben? Zuerst müssen wir realisieren, wir dürfen aufhören, um uns selbst zu kämpfen. Ich wünsche mir, dass wir nicht aus lauter Sorge um uns selbst an dem vorbeileben, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Stattdessen bringt es uns Segen, wenn wir zweitens unser Leben ehrlich vor Gott anschauen und ihm in die Hände geben. Und aus jedem Bereich, den wir Gott in die Hände geben, wird Gott Segen entstehen lassen. Vielleicht sieht es nicht immer so aus, wie wir es gerne hätten und trotzdem bleibt manches ein Kampf oder ein Ringen. Aber Gott verspricht Segen. Und dieser Segen bleibt nicht bei uns, sondern er wird auch zum Segen für andere. Jakob ist in der Reihe mit Abraham und Isaak einer der Stammväter Israels. Von ihm wird letztlich Jesus, der Messias, abstammen. Jesus, der zum Segen wird für so viele Menschen, für uns selbst. Und ich lese zum Abschluss die Verse in Jeremia 17, die Verse 7 und 8. Von einem Menschen, der gesegnet ist. Gesegnet, der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn die Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Amen.